Guten Morgen zusammen. Dankeschön. Ist schön, nach einiger Zeit wieder hier sein zu können. Und dann so ein schönes Thema. Vor Jahren, da konnte man lesen, dass eine studierte evangelische Theologin vorschlug, zur Fastenzeit im Frühjahr von bestimmten großen Worten zu fasten. Und sie hatte biblisches Vokabular im Sinn. Unter anderem wollte sie fasten von Erlösung, Barmherzigkeit, Rechtfertigung, Gott, Jesus, Sünde, Auferstehung, Ewigkeit, Seele, Kreuz, Liebe, Unendlichkeit, Weisheit, Leiden oder eben auch dieses Wort Heil. Und die Theologin schlug vor, diese Begriffe zu umschreiben, um sie neu zugänglich zu machen. In unserer Predigtreihe seit einigen Wochen geht es um dieses Thema Heil, um Gottes Heilshandeln. Und um ehrlich zu sein, ich wüsste nicht, wie man bei einer biblischen Verkündigung von diesem Thema um biblisches Vokabular herumkommt, wie Sünde, Liebe, Kreuz, Erlösung, Jesus oder eben auch das Wort Heil. Der Paulus schreibt, das Wort vom Kreuz, er umschreibt das nicht, sondern er sagt, das Wort vom Kreuz ist denen Torheit, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und der Paulus schreibt ebenfalls, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als allein Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Ja, und darum geht's. Das ist Gottes Heilshandeln. Ich möchte nochmal beten. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass wir dein Wort haben. Wir möchten dir danken, dass wir dein Wort nicht umformulieren oder neu formulieren müssen. Wir möchten dir danken, dass du durch deinen Heiligen Geist und durch dein Wort zu uns redest und dass du es bist, der uns die Augen öffnet, der uns klar macht, was es bedeutet und der in unser Leben hineinbaut. Und Herr, jetzt möchten wir dich bitten, dass du uns die Augen öffnest, damit wir die Wunder deines Heilshandelns in deinem Wort erkennen. Und ich bitte dich, dass du meine Lippen salbst, dass sie zu deiner Ehre reden. Amen. Es gab eine Anzeige in einer Zeitung, Jagdhund zu verkaufen. 1200 Euro, aber er ist es wert. Die Zeitung, die war kaum raus, da erhielt der Verkäufer schon den ersten Anruf von einem Interessenten und der erklärte, dass er natürlich den Hund in Aktion sehen wollte, bevor er zusagt. Und man verabredete sich für den nächsten Morgen zur Jagd. Der Hund spürte zwei Enten auf, zwei Schüsse fallen, zwei Enten fallen ins Wasser und sofort rennt der Hund los. Auf dem Wasser, zu den Enten, schnappt sie sich, rennt zurück über das Wasser zu dem Besitzer. Und der interessierte Käufer, der ist völlig überrascht, logischerweise, und ist erstaunt und begeistert, kauft den Hund auf der Stelle. Und am nächsten Tag, da überredet er seinen Bruder und sagt hier, ich habe einen neuen Hund gekauft, einen neuen Jagdhund gekauft und komm doch mit auf die Jagd. Und sie gehen los. Und tatsächlich, sie spüren eine Ente auf oder zwei und der Hund läuft wieder auf dem Wasser und bringt die Enten zurück, indem er übers Wasser zurückläuft. Na, fragt der neue Hundebesitzer, was sagst du zu meinem neuen Jagdhund? Und der Bruder antwortet, so, du hast also einen Hund gekauft, der nicht schwimmen kann. Wir schmunzeln über die Dummheit des Bruders, was kein Mensch auf der Welt besitzt. Das scheint er nicht zu erkennen, hält er für einen Fehlkauf. Ist natürlich offensichtlich ein Scherz. Aber Ähnliches geschieht auf der ganzen Welt. Gott hat gehandelt, Gott wurde Mensch, Gott hat seine Heilshandeln offenbart, Gott hat sich in seinem Heilshandeln ein Volk erwählt, erkauft und die Menschen erkennen es nicht. Menschen sind blind dafür. Und selbst viele von denen, die Gottes Heil am eigenen Leib erfahren haben, an ihrer Seele erfahren haben, selbst bei denen geht das Staunen oft verloren. Wir haben bereits den Predigtext aus 1. Samuel 2, 1 bis 11 gehört. Und bevor wir näher darauf eingehen, Helen hat schon ein bisschen erwähnt, aber für die, die nicht so vertraut sind mit der Geschichte, möchte ich das Kapitel vorher ganz kurz zusammenfassen. Der Ephraimiter Elkana hatte zwei Frauen. Eine hieß Penina, die hatte auch Kinder, und dann die Hanna, und die war kinderlos. Und die litt extrem unter ihrer Kinderlosigkeit. Kinderlosigkeit in der damaligen Zeit war eine Schande, denn man betrachtete es als eine Strafe Gottes für irgendeine grobe Sünde, die diese Frau getan haben musste. Und Hanna betete und flehte Jahr für Jahr, dass Gott ihr doch ein Kind schenken möge. Und nach vielen Jahren erhörte Gott ihr Gebet. Er heilte sie von ihrer Unfruchtbarkeit und Samuel wurde geboren. Und das war Gottes Heilshandeln. Es gehörte zu Gottes Heilshandeln an ihr. Als Dank stellt Hannah dann ihren erstgeborenen Sohn, diesen Samuel, in den Dienst Gottes. Und ihr Herz war überschwänglich erfreut über das, was Gott an ihr getan hatte. Und ihre Dankbarkeit über Gottes Heilshandeln, das drückt sie dann in dem zweiten Kapitel aus, in dem Text, den wir eben gehört haben. So, und heute Morgen möchte ich den Text Vers für Vers durchgehen. Eher so, vielleicht nicht ganz so, wie wir es gewöhnt sind für eine Predigt, sondern vielleicht eher wie ein Bibelstudium. Aber ich möchte den Text Vers für Vers durchgehen und sehen, wie sich Gottes Heilshandeln in Hannas Gebet offenbart. Meine Predigt hat untypischerweise 10 Punkte. Wir beginnen mit den Versen 1 bis 3, die wir allerdings schon gleich zusammenfassen. Ich lese, so wie wir durchgehen, die Verse noch einmal. 1. Samuel 2, 1 bis 3. Und Hannah betete und sprach, mein Herz freut sich in dem Herrn. Der Herr richtet mich auf und gibt mir neue Kraft. Mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich in deinem Heil. Niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir und es ist kein Fels wie unser Gott. Redet nicht viel von hohen Dingen, Vermessenes gehe nicht aus eurem Mund, denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß und von ihm werden die Taten gewogen. Ist euch in Hannas Gebet ihr Bezug von Gottes Heilshandeln auf ihr persönliches Leben aufgefallen? Im ersten Vers ihres Gebets kommt 6-mal das Wort oder die Worte mein, meine, mich oder ich vor. Und ihr Lieben, das Ganze ist berechtigt, denn sie freut sich über Gottes Heilshandeln. Sie war ganz persönlich dem Gott ihrer Väter begegnet, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der Gott Abrahams hatte ihr himmlische Freude in ihr Herz gegeben. Der Gott Isaaks hatte ihr neue Kraft geschenkt, Lebensmut geschenkt. Der Gott Jakobs hatte ihr Sieg über ihre Feinde geschenkt. Die schmerzliche Trauer über die Kinderlosigkeit, keine Spur mehr, die war gewichen. Die Schmach über ihre Unfruchtbarkeit, die war von ihr genommen. Die Spötter konnten nicht länger über sie triumphieren. Und das kommt hier zum Ausdruck. Das können wir heute gar nicht mehr so nachvollziehen, weil Kinderlosigkeit in unserer Zeit und vielleicht auch in unserer Kultur ist ja nicht verstanden als Strafe Gottes. Kinderlosigkeit ist ja nichts, was noch Schmach oder Spott hervorruft. In Hannas Zeit war das anders, aber das war jetzt von ihr genommen. Und so könnten wir den ersten Punkt formulieren: Gottes Heilshandeln ist das Eingreifen Gottes in unser persönliches Leben. Gottes Heilshandeln ist sein Eingreifen in unser persönliches Leben. Allerdings dreht sich Gottes Heilshandeln nicht nur um unser persönliches Leben. Interessanterweise, auch wenn in Vers 1 sechsmal die Worte mein, mich, mir, ich vorkommen, im ganzen Rest des Textes kommt nichts von alledem mehr vor. Nicht ein einziges Mal. Im Rest des Textes haben wir ständig Aussagen wie in dem Herrn, durch den Herrn, wie der Herr, was er ist, was er tut, warum er was tut. Im Rest der Verse geht es immer um den Herrn. Während Gottes Heilsplan also auf der einen Seite überfließendes Leben und Freude und neue Hoffnung und Befreiung im persönlichen Leben bewirkt, bewirkt es ebenso ein großes Maß an Gotteserkenntnis. Gottes Heilshandeln bewirkt ein großes Maß an Gotteserkenntnis, wie er ist, wer er ist. So erklärt Hannah hier in Vers 2, niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir und es ist kein Fels wie unser Gott. Ihr lieben, Hannah sagt das hier nicht als jemand, der täglich treu das Gesetz des Mose studiert hat und jetzt, wo der Kopf voll ist, mit allen möglichen Gesetzen aus dem Pentateuch. Sie betet die Worte der Beschreibung des Herrn als eine Frau, die gedemütigt und beschämt war, die alle Hoffnung verloren hatte, der Gott als letzte Hoffnung geblieben war. Und darum sagt sie, kein Fels wie unser Gott. Keiner ist wie du. Aufgrund von Vers 2 könnten wir unseren zweiten Punkt formulieren. Gottes Heilshandeln offenbart ein gerütteltes Maß an Gotteserkenntnis, die Herz und Lippen überfließen lässt oder mit Lobpreis erfüllt. Wenn Lobpreis und Dankbarkeit in unserem Leben fehlen, dann fehlt höchstwahrscheinlich auch ein Maß an Gotteserkenntnis in unserem Leben. Denn wenn wir wachsen in der Gotteserkenntnis, wer er ist, dann wächst auch unser Lob an ihn. Obwohl Hannah mit dem Lobpreis Gottes bereits in Vers 1 und 2 beginnt, intensiviert sich das ab Vers 4. Vorher noch der interessante Vers 3. Da heißt es, redet nicht viel von hohen Dingen, Vermessenes gehe nicht aus eurem Mund. Denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß. Und von ihm werden die Taten gewogen. Worte des Stolzes, des Selbstruhms, der Überheblichkeit, des Besserwissens, die soll nicht aus unserem Mund kommen. Die passen nicht dahin. Die passen nicht zu den Worten des Lobpreises über das Heilshandeln Gottes. Und manchmal glaube ich, dass wir Christen viel besser miteinander auskommen würden, wenn wir weniger über theologische Feinheiten diskutieren würden und mehr über das große Heilshandeln Gottes. Bitte versteht mich hier nicht falsch. Ich bin 100% für das Predigen der biblischen Lehre, einschließlich der Orthodoxie, der Theologie. Ich bin 100% dafür, für die Verkündigung des ganzen Ratschlusses Gottes. Es gibt unverrückbare Pfeiler, auf denen unser Glaube ruht, und darüber lässt sich nicht diskutieren. Aber es gibt auch theologische Themen, die kontrovers diskutiert werden und diskutiert werden dürfen. Aber da müssen wir uns in Acht nehmen, dass diese theologischen Themen, die divers diskutiert werden und diskutiert werden dürfen, dass sie uns nicht so zu hohen Themen werden, dass wir uns vermessen, die einzig wahre Antwort zu haben und zu kennen, obwohl Vers 3 uns belehrt, dass der Herr, unser Gott, es ist, der alles weiß. Er ist es, der die Antworten hat, nicht wir. Die Neues Leben Bibel übersetzt Vers 3 mit den Worten: Vergesst euren Stolz und euren Hochmut. Hört auf mit euren überheblichen Reden. Ich meine, was das Wort Gottes uns hier und auch an anderen Stellen in der Bibel, was uns sagt, ist, dass es uns warnt vor theologischer Rechthaberei in Nebensächlichkeiten und davor, das eigentliche, grundlegende, herrliche Heilshandeln Gottes zu minimieren. Ich denke an die Worte vom Apostel Paulus. Da sagt er: So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Nichts anderes zu wissen. Gut, wir wissen natürlich, der Paulus, der hat so ein paar Briefe geschrieben und wir kennen einige seiner Predigten, da steckt schon mehr drin. Aber das war für ihn das Zentrum. Das war das, wo es nichts dran zu rütteln gab. Da gab es keine Diskussion drüber. Nichts anderes als Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Auch wenn Jesus in 1. Samuel 2, Vers 3 nicht namentlich erwähnt wird, sondern der erste oder ein sehr starker Hinweis erst in Vers 10 kommt, dann können wir trotzdem Jesus zum dritten Punkt machen hier in Vers 3. Jesus Christus ist Zentrum, ist Inhalt des Heilshandelns Gottes. So, und damit kommen wir jetzt zu Vers 4. Hanna fährt fort, Gott zu loben. Sie betet: Der Bogen der Starken ist zerbrochen, aber die Schwachen haben sich mit Kraft umgürtet. Vierter Punkt lautet: Gottes Heilshandeln stellt Dinge auf den Kopf. Die Starken werden zu Verlierern, die Schwachen werden zu Siegern. Das war Hannas Erfahrung. Das hatte sie in ihrem Leben festgestellt. Und darum formuliert sie das auch so. Peninna, die andere Frau Elkanas, die demütigte Hanna, die kränkte Hanna wegen ihrer Kinderlosigkeit. Und jetzt hatte Gott alles auf den Kopf gestellt. Hannas Schwachheit und Demütigung in Stärke verwandelt. Der Paulus unterstreicht im Neuen Testament die Richtigkeit dieser Aussage. Er sagt, die Schwachen bekommen neue Kraft. In 2. Korinther Kapitel 12, Vers 10 heißt es, darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, muss man sich mal vorstellen, Wohlgefallen, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Nicht in unserer Stärke offenbart sich Gott. Nicht in unserer Weisheit offenbart sich Gott. Warum sollte er? Gott wird seine Ehre mit niemand anderem teilen. Er offenbart sich dann, wenn wir schwach sind. Und das ist so offensichtlich, das ist so eine permanente Erfahrung des Paulus, dass er sich sogar freut über seine Schwachheit. An Nöten, Schwachheiten, Misshandlungen, Verfolgung um Jesu willen, weil er weiß, das ist Gottes Stunde des Handelns. Ah, hier muss ich gerade mal reinwerfen. Letzte Woche in unserer Gebetsstunde, die schließen wir oft ab mit irgendeinem positiven Zeugnis. Letzte Woche in der Gebetsstunde, da las der die geleitet hat, las vor, dass im Iran die am schnellsten wachsende Gemeinde momentan ist. Und dass vor vielen Jahren, bevor diese Erweckung im Untergrund begann, bei 10 Zeugnissen kam ein Mensch zum Glauben. Mittlerweile bei 10 Zeugnissen kommen 7 zum Glauben. Wundert es uns, wenn der Paulus sagt, ich habe Gefallen an Nöten, Schwachheiten, Misshandlung und Verfolgung um Jesus willen, weil er weiß, wenn wir schwach sind, dann ist Gott stark. Hannah betet weiter, Vers 5. Die Satten haben sich um Brot verkauft, aber die Hungrigen hungern nicht mehr. Ja, die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, ist verwelkt. Punkt 5 lautet, Gottes Heilshandeln stellt Dinge auf den Kopf. Der erste Teil von Vers 5 spricht von Gesättigten, die plötzlich hungern, und von Hungrigen, die plötzlich satt werden. Und auch das war Hannas Erfahrung. Und sie erklärt das dann im zweiten Teil dieses Verses. Die Unfruchtbare hat geboren und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Hier wird die Situation buchstäblich auf den Kopf gedreht. Rahel, die Frau Jakobs, hatte viele Jahre zuvor eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht. Persönlich machte auch Elia eine Erfahrung. Elia wurde nicht schwanger, aber Elia wurde vom Hungrigen zum Gesättigten. Wir kennen die Geschichte. Als ganz Israel vom Überfluss in die Hungersnot abrutschte, da wurde Elia von Raben versorgt, die ihm Brot brachten. Wer sich zu Gott hält, wie Hannah oder wie Elia oder viele andere, von denen wir lesen, der darf erfahren, dass Gott uns in unseren Nöten begegnet und dass er uns versorgt. Und Hannah betet weiter. In Vers 6 heißt es, der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und führt herauf. Punkt 6 lautet, Gottes Heilshandeln stellt Dinge auf den Kopf. Von Abrahams Frau Sarah heißt es in Römer Kapitel 4, Vers 19, da wird geschrieben von ihrem erstorbenen Mutterleib. Das stimmte. Sie war bis dahin nie Mutter gewesen. Ihr Leib galt als tot, unfähig, Leben hervorzubringen. Und so auch Hannas Leib. Er hatte bis zu diesem gnädigen Heilshandeln Gottes nie Leben hervorgebracht. Aber jetzt preist sie den Herrn, der Herr macht lebendig. Tod wird zu Leben. Das Unmögliche macht er möglich. Und Jesus hat das auch auf noch viel vollkommenere Art und Weise getan. Er weckte tatsächlich die Toten auf. Egal, ob sie noch zu Hause aufgebahrt waren, wie die Tochter des Jairus, oder ob sie schon auf dem Weg zum Friedhof waren, wie der Jüngling zu Nein, oder ob sie schon 4 Tage in der Grabeshöhle lagen, wie der Lazarus. Die Bibel spricht noch von einem anderen Tod, aus dem Jesus lebendig machen kann. Die Bibel sagt, dass alle Menschen, grundsätzlich alle Menschen, durch ihre Sünde geistlich tot sind. Und dabei kommt es nicht darauf an, ob wir viel Sünde getan haben, ob wir eine getan haben, ob wir viele getan haben oder ob wir wenige getan haben. Sünde von der ersten an hat uns geistlich getötet. Wir sind von Gott getrennt. Dabei können wir so religiös sein, wie wir wollen. Wir können uns so viel anstrengen, wie wir wollen. Wir können versuchen, so viel gute Werke auf uns zu nehmen, dass sie in unserer Wahrnehmung die schlechten überwiegen. Hat alles keinen Sinn. Bringt nichts. Wir sind geistlich tot. Ohne Verbindung zu Gott. Ohne Eintrittsmöglichkeit in den Himmel, in die Herrlichkeit, in die Gegenwart Gottes und ohne menschliche Möglichkeit, irgendwie ewiges Leben zu bekommen. Geistlich tot. Und dann gibt es allein einen Weg, diese Sünde, diesen Ballast der Sünde, diese Not der Sünde loszuwerden. Vergebung zu empfangen, einen Platz im Leben zu empfangen, einen Platz im Himmel zu empfangen, durch das Heilshandeln Gottes, durch Jesus. Sein Tod am Kreuz hat für deine und meine Sünden bezahlt, gesühnt. Seine Auferstehung aus dem Grab bringt auch dir und mir, wenn wir an ihn glauben, neues Leben. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel, die Tür dahin. Vertrauen. Uns Jesus anvertrauen. Sicher hat Hannah hier vornehmlich, als sie diesen Vers schreibt, der Herr macht lebendig, sicher hat sie vornehmlich ihre eigene Erfahrung mit der Kinderlosigkeit im Sinn gehabt. Aber ich denke, dass wir hier durchaus auch diesen prophetischen Hinweis entnehmen dürfen. Der Herr macht lebendig. Denn diese Aussage, die finden wir ja überall im Neuen Testament wiederholt. Johannes 11 sagt der Herr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Oder Johannes 3, Vers 36, wo es heißt, wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Wer nicht an den Sohn glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und gerade in diesem Sinne möchte der Herr auch unser Leben segnen. Er möchte uns lebendig machen. Besitzt du die Vergebung Jesu? Besitzt du das Leben? Wir alle besitzen Leben, wir sitzen ja hier. Aber besitzt du das Leben, das alleine durch das Vertrauen auf Jesus Christus kommt? Das Leben, das dich selbst nach dem Tod in Gottes Gegenwart weiterleben lässt. Das ist das, was Gott dir schenken möchte. Hannah betet weiter in Vers 7. Der Herr macht arm und er macht reich. Er erniedrigt, aber er erhöht auch. Punkt 7. Gottes Heilshandeln stellt Dinge auf den Kopf. Das war Hannas Erfahrung. Materiell war sie vielleicht, ich vermute es, nicht arm. Lesen wir nicht unbedingt was drüber. Aber mit Sicherheit war sie arm dran. Wenn wir Kapitel 1 lesen, dann merken wir, wie arm sie dran war. Peninna, die Frau Nummer zwei, vielleicht war es auch die erste, jedenfalls die andere Frau ihres Mannes, die wird auch Hannas Gegnerin, Nebenbuhlerin, Widersacherin genannt. Und diese Peninna hatte nun mal aufgrund ihrer Kinder eine gute Ausgangsposition. Hanna war arm dran. Und dann machte der Herr sie reich. Sie war gedemütigt, erniedrigt. Und dann hat der Herr sie erhöht. Und so macht unser Herr das. Aus arm macht er reich, aus niedrig macht er hoch. Kein Wunder, dass der Paulus in Römer 12 schreibt, Römer 12, 16, seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen, haltet euch nicht selbst für klug. Es ist also nicht mal negativ, wenn wir uns zu den niedrigen Dingen halten. Es ist nicht mal negativ, wenn der Herr uns erstmal arm macht. Denken wir an den reichen Jüngling. Wenn der auf Jesus gehört hätte und hätte all seinen Reichtum, an dem sein Herz hing, das war sein Problem, nicht der Reichtum, sondern sein Herz hing daran, und hätte sein Herz gelöst und hätte seinen Reichtum den Armen gegeben und wäre Jesus nachgefolgt, dann wäre zuerst mal arm gewesen, materiell, aber dann hätte er wahren Reichtum erfahren. Oder Paulus. Paulus, der die Stellung als einflussreicher Pharisäer, möglicherweise als Mitglied im Hohen Rat, aufgab, vielleicht diese Mitgliedschaft. Und zu was machte er sich? Zu was wurde er? Zu einem verfolgten, verkannten, verspotteten Verkündiger des Evangeliums. Hat er verloren? Nee. Der Paulus bezeugt in Philipperbrief, aber was mir Gewinn war, das habe ich des Christus willen für Schaden geachtet. Ja wahrlich, ich achte es alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Gott hatte ihn arm gemacht und Paulus fühlte sich nicht arm. Paulus fühlte sich bereichert. Der Missionar C.T. Studd war zu seiner Zeit, vor 150 Jahren, der vermutlich beste Cricketspieler in der Welt. Einige bis in die heutige Zeit sagen, dass C.T. Studd der beste je gelebte Cricketspieler war. Und dann begegnete er Gott. Ihm stand Weltkarriere, Geld, Ehre, Ruhm, stand ihm offen. Und er wählte einen anderen Weg, gab das alles auf, wurde Missionar in China, in Indien und in Afrika. Der Herr stellte sein Leben auf den Kopf. Ist der Gründer vom weltweiten Evangeliumskreuzzug, hat es jetzt anders, aber von der Missionsgesellschaft. Wie heißt sie jetzt heute?
Worldwide Evangelization Crusade.
Okay, ja. Die in vielen Ländern der Welt das Evangelium von Jesus verkündigen. Hanna lobt den Herrn weiter. Vers 8. Er erhebt den Geringen aus dem Staub, aus dem Kot erhöht er den Armen, damit er sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse, denn die Grundfesten der Erde gehören dem Herrn und er hat den Erdkreis auf sie gestellt. Ihr könnt euch ausmalen, wie der Punkt 8 heißt. Gottes Heilshandeln stellt Dinge auf den Kopf. Dass Hannah sich zunächst so gefühlt hat, wie hier beschrieben, das wissen wir. Gering geschätzt. Im Staub liegend, ärmlich, erbärmlich. Aber jetzt hat er ja das Blatt gewendet. Gottes Heilshandeln. Aber in Vers 8 geht es ja nicht nur um Hanna. Es geht um das Heilshandeln Gottes, der den Geringen erhebt, der den Armen aus dem Kot erhöht und sie den Thron der Herrlichkeit erben lässt. Ihr Lieben, das sind wir. Das bist du und das bin ich. Ich habe keinen Doktortitel. Ich weiß nicht, wie viele hier sitzen, die einen Doktortitel haben oder die Autoren sind oder Professoren oder sonst was. Was ich weiß, ist, dass in den Augen Gottes wir alle gering sind. Jeder von uns. In Gottes Augen sind wir alle arm und wir sind alle arm dran. Wie der Vers sagt, in Gottes Augen sitzen wir alle ganz schön tief, ihr wisst wo, im Kot. Und Kot stinkt. Und da sitzen wir drin. Und da kommt unser Herr hinein. In unseren Dreck, in unseren Gestank, in unsere Niedrigkeit. Und lässt und reinigt uns und lässt uns teilhaben an seinem Wohlgeruch. Das ist Jesus. Das ist Gottes Heilshandeln. Und er erhebt uns und erhöht uns in die Gemeinschaft der Noblen. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Dazu hat Gottes Heilshandeln uns gemacht. Und lässt uns den Thron der Herrlichkeit erben. Wenn wir bedenken, wo der Herr uns hergeholt hat, dann ist das eine unvorstellbare, eine unbeschreibliche Veränderung. Und das bringt Johanna hier zum Ausdruck, wie auch in Vers 9. Er wird die Füße seiner Getreuen behüten, aber die Gottlosen verstummen in der Finsternis, denn der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Johanna sagt hier, durch Gottes Heilshandeln geschieht, was kein Mensch sonst vermag. Er behütet die Seinen und lässt die Gottlosen in der Finsternis verstummen. Da gibt es nur eine Wahl für unseren Punkt 9. Gottes Heilshandeln stellt Dinge auf den Kopf. Die Peninna, die Nebenbuhlerin, die musste verstummen, als sich Gott der Hanna annahm. Der Pharao musste verstummen, als Gott Israel aus dem Land führte. Die Feinde Jesu mussten verstummen, als Jesus sie befragte. Der Sturm musste verstummen, als Jesus ihm gebot. Und jetzt lasst uns mal an die Dinge denken, die uns das Leben schwer machen. Lasst uns mal an die Dinge denken, von denen wir möchten, dass sie verstummen. Da ist so manches, was verstummen sollte, was sich gegen die Getreuen Gottes, gegen Jünger Jesu erhebt. Unsere Sorgen, unsere Klagen, vielleicht auch unser Murren, Satans Anklagen. Zwar können wir uns selbst nicht helfen, denn wir haben gelesen, der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft, aber Gottes Heilshandeln wird die Füße seiner Getreuen behüten und das Böse verstummen lassen in der Finsternis. Das ist Gottes Heilshandeln. Und dann schließlich beendet Hanna ihr Gebet mit den Worten in Vers 10, prophetische Worte über Jesus, den Messias. Die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden, er wird über sie donnern im Himmel. Der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinem König Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Vers 10, Punkt 10, Gottes Heilshandeln stellt Dinge auf den Kopf. Vers 10 ist prophetisches Reden Hannas über den Gesalbten Gottes, über den Messias, über Jesus. Gott, der Herr, wird seine Widersacher zerschmettern. Er wird die ganze Welt richten. Er wird seinem König Macht verleihen Und wer ist sein König? Wer ist der König der Könige? Das ist Jesus, das ist der Messias. Gott, der Herr, wird das Horn seines Gesalbten erhöhen. Er wird dem Messias Macht und Ehre verleihen. Philipper 2. Darum hat Gott ihn erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird sich beugen. Jeder von uns, der hier sitzt, jeder von denen, die da draußen sind, irgendwo in der Welt, sie werden ihre Knie beugen, sie werden mit ihren Zungen bekennen, dass Jesus der Herr ist. Mit Freude oder mit Schrecken. Das ist ein Gemisch von, was wir jetzt gelesen haben, ein Gemisch von erfüllten, sich erfüllenden und zukünftigen Prophezeiungen. Alles Menschen unmöglich, aber möglich, leicht möglich für Gott. Ich möchte die 10 Punkte in unserem Text nochmal kurz wiederholen. Zunächst hatten wir gesehen, Gottes Heilshandeln ist das Eingreifen Gottes in unser persönliches Leben, in unseren Alltag, in das, was uns beschäftigt. Das ist Gottes Heilshandeln. Zweitens hatten wir gesehen, Gottes Heilshandeln offenbart ein gerütteltes Maß an Gotteserkenntnis, die Lippen und Herz mit Lobpreis füllen. Auch das ist Gottes Heilshandeln. Punkt 3 war, Jesus Christus ist Zentrum, ist Inhalt des Heilshandelns Gottes. Punkt 4, Gottes Heilshandeln stellt Dinge auf den Kopf. Punkt 5, Gottes Heilshandeln stellt Dinge auf den Kopf. Und Punkt 6, Gottes Heilshandeln stellt Dinge auf den Kopf. Punkt 7, 8, 9 und 10 folgen all den Punkten vorher. Gottes Heilshandeln stellt Dinge auf den Kopf. Und natürlich weiß ich, dass das eine ungewöhnlich und homiletisch stümperhafte Einteilung ist. Und es ist ganz bewusst so gemacht. Hannah beschreibt in ihrem Lobpreis das Heilshandeln Gottes, wie sie es am ihrem eigenen Leib erfahren hat, in ihrem eigenen Leben erfahren hat. Und ich hoffe, wir haben gesehen, es geht nicht nur um Hannah. Wir haben andere Beispiele aus der Bibel gesehen. Wir haben Beispiele aus unserer Zeit gesehen, die genau das beschreiben, was Hannah hier unter der Inspiration Gottes zum Ausdruck bringt. Gottes Heilshandeln stellt Dinge auf den Kopf. Und ich möchte, dass wir das mit nach Hause nehmen. Gottes Heilshandeln hat Jesus zum Zentrum und stellt Dinge auf den Kopf. Und was für Dinge das jetzt in unserem Leben sind, das ist bei jedem von uns was ganz anderes. Alles beginnt damit, dass wir Vergebung und Heil durch Jesus erfahren, dass wir es annehmen in unserem Leben und dass wir dann Jesus nachfolgen und Gottes Heilshandeln erfahren, der es immer gut mit uns meint, der unseren Alltag prägen möchte und der unser Herz und unsere Lippen mit Lobpreis füllen möchte. Der in unserem Leben, der möchte, dass wir in unserem Leben zu seiner Ehre leben. Und je enger wir mit ihm leben, umso mehr werden wir sein Heilshandeln erfahren. Und umso leichter wird es uns fallen, unser Herz und unsere Lippen mit Lobpreis zu füllen. Wir wollen abschließen mit einer Gebetsgemeinschaft. Immer wenn ich eine Gebetsgemeinschaft von vorne leite, dann sage ich so den einen Satz: Betet kurz, lieber mehrmals und betet laut, sodass die hinten beten, hören können, was vorne gebetet wird und umgekehrt. Und lasst uns so diese Predigt mit einer Gebetsgemeinschaft abschließen. Ich mache dann den Schluss.